Unermüdlich. Der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung.
Und damit wünscht Ihnen die José Carreras Leukämie Stiftung ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir verbinden diesen Gruß natürlich mit einem Dank an all unsere Spender und dem Wunsch für ein gesundes neues Jahr 2023. Was haben wir in dieser Folge vor? Wir werden wieder mit einer Patientin sprechen, die mir ihre ganz persönliche Geschichte erzählt. Eine ganz besondere Frau, deren Weg uns auch vor Augen führt, wie wichtig ein intaktes Umfeld, wie wichtig die Familie und Freunde sind, wenn man an Leukämie erkrankt. Die Geschäftsführerin der Stiftung erzählt uns von engagierten Helfern in Münster, die nicht zum ersten Mal einen großen Marathon zugunsten der guten Sache auf die Beine stellen. Ich habe einen der treuesten Freunde von José Carreras getroffen, den wunderbaren Chris de Burgh. Er erzählt uns, warum er für seinen Freund immer wieder da ist und neben Peter Maffay, David Garrett und noch zwei, drei anderen Künstlern zu den größten Unterstützern der Stiftung und den größten Unterstützern von José Carreras gehört. Und wir begrüßen als Experten den Kinderonkologen Professor Metzler. Danke, dass Sie uns auch für diese Folge Ihr Ohr schenken und für Ihr reges Interesse an unserer Arbeit. Regelmäßig spreche ich hier in unserem kleinen Podcast unermüdlich mit Patientinnen und Patienten, die erfolgreich gegen die Leukämie gekämpft haben. Und heute habe ich mich auf dieses Gespräch besonders gefreut. Ich spreche nämlich mit zwei zauberhaften Schwestern, Maren und Lisanne. Lisanne, fangen wir mal mit Ihnen an. Ihnen ging es irgendwann gar nicht gut und Sie hatten zunächst keine Ahnung, warum. Erzählen Sie bitte, wie das war und wie Sie dann erfahren haben, es ist Leukämie.
Hallo erstmal, danke, dass ich hier sein darf. Ich hatte mit 11 Jahren Leukämie. Ich hatte ein paar Symptome vorweg, die uns irgendwie stutzig gemacht haben. Ich hatte am Sonntag hatte ich Atemnot und Schwindel. Am Montag auch wieder Atemnot. Am Dienstag habe ich einen Mittagsschlaf gemacht und Mittwochabend war ich im Krankenhaus. Donnerstag dann die Diagnose Leukämie. Ich hatte eine sehr aufmerksame Hausärztin, die sofort Blut abgenommen hat. Und genau daraufhin folgte dann die Einweisung ins Krankenhaus und weitere Diagnoseverfahren. Und genau, so war innerhalb nicht mal einer Woche klar, dass ich Leukämie hatte. Und noch dazu eine sehr aggressive Form.
Nochmal ganz schnell, wie war das denn für Sie? Also ich habe jetzt in den letzten 12 Jahren, die ich mit der José Carreras Stiftung zusammenarbeiten darf, habe ich eine Menge darüber erfahren, auch mit vielen Patienten und Ärzten schon gesprochen über das Thema hier in diesem Podcast. Was wussten Sie damals über diese Krankheit? Wussten Sie sofort, oh, das ist jetzt, ich sag's mal etwas flapsig, keine Grippe?
Ich habe das im ersten Moment gar nicht wirklich realisiert. Für mich war das Schlimmste in dem Moment der Diagnose, dass ich am nächsten Tag nicht zur Schule gehen durfte, weil dort, wir hatten gerade die Schule gewechselt und es war das erste Mal, dass der letzte Tag der 13er, das war ein Riesenfest bei uns an der Schule und viel Programm und es war, wäre das erste Mal gewesen, dass ich das erlebt hätte und das war für mich das Schlimmste, dass ich dort nicht hingehen durfte. Also ja, ich habe mit meinen 11 Jahren das nicht realisiert, wusste sehr wenig, habe dann diese ganzen tollen Kinderbücher bekommen, wo die Chemoritter gegen die bösen Krebszellen kämpfen und genauso wurde mir das ein bisschen erklärt und vermittelt. Ich wusste aber, dass Krebs eine böse Erkrankung ist. Unsere Mutter hatte tatsächlich Brustkrebs, als wir ganz klein waren. Und daher wusste ich aber auch, Krebs ist böse, aber man kann es auch schaffen. Und genau.
Und Sie haben es dann geschafft. Wir sind auch verbunden mit Ihrer Schwester Maren, denn Sie, Maren, wurden dann gefragt irgendwann, als eine Transplantation unumgänglich war, ob Sie dazu bereit wären. Und es passiert das, was auch bei Geschwistern nicht immer passiert, aber dann doch schon relativ, die Chance ist relativ hoch, dass Sie das waren, was man ein Perfect Match nennt, nämlich, dass Sie tatsächlich helfen können. Da gab es für Sie nie einen Zweifel, dass Sie das dann noch tun?
Da habe ich nie dran gezweifelt, nein. Für mich war das auch ganz schlimm, als Lisanne damals ins Krankenhaus gekommen ist. Wir sind Zwillinge, wir haben unser Leben lang irgendwie fast alles zusammengetan. Wir haben im selben Zimmer geschlafen und sind in dieselbe Klasse gegangen und ja, plötzlich war sie halt nicht mehr da und das war für mich irgendwie auch ja eine Zeit, wo ich konnte ihr nicht helfen so richtig und ich wollte aber gern irgendwas für sie tun und ich war extrem glücklich, als ich dann gehört habe, dass ich spenden darf, dass ich die Möglichkeit habe, ihr tatsächlich zu helfen.
Darf ich Sie was ganz Persönliches fragen? Hat man dann nicht, wenn man auch noch Zwillingsschwestern ist, dann ist man sich ja in vielen Dingen, auch in Veranlagungen, sehr ähnlich. Hatten Sie jemals Gedanken, oh, das könnte mich ja auch erwischen?
Nicht so wirklich. Wir sind ja zweieiige Zwillinge. Dadurch haben wir wie Geschwister schon eine große Schnittmenge an genetischem Material, aber das ist auch jetzt diese Leukämie jetzt nicht eine Erkrankung, die irgendwie genetisch bedingt ist. Die Ärzte haben auch gesagt, es gibt keinen Grund, warum Lisanne das bekommen hat. Das passiert halt. Das ist nicht, dass das irgendwie in der Familie liegt oder weiß ich nicht, dass sie was Schlechtes gegessen hat oder so. Das ist halt einfach schlechtes Glück, ja, schlechter Zufall. Deshalb hatte ich da eigentlich nicht so Angst. Ich habe mir mehr Sorgen um sie gemacht, ja.
Lisanne, Sie waren dann im Krankenhaus, hatten die Transplantation hinter sich und haben natürlich alle, wie Ihre ganze Familie, auch gehofft, dass es gut geht. Es ist gut gegangen. Und da hatten Sie zum ersten Mal Kontakt zur José Carreras Leukämie-Stiftung in der Zeit, denn Sie bekamen Besuch.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber Herr Carreras kam zu mir auf Station, also hat die Station besucht und hatte dort das erste Mal mit ihm Kontakt. Und tatsächlich hatte die Stiftung einmal organisiert auch, dass das Musical Der Schuh des Manitou auf Station kam, was ich dann auch mehrfach täglich auf CD gehört habe. Die Lieder kann ich bis heute auswendig. Genau, was ich tatsächlich danach mir auch als Wunsch hatte, mit Freunden noch das Musical zu sehen. Also hat mich die Stiftung ja nachhaltig geprägt. Genau, und seitdem begleitet.
Was würden Sie denn jetzt, da Sie das überstanden haben, was wäre der Rat, den Sie zum Beispiel auch jungen Menschen geben würden, die das jetzt plötzlich erfahren, das geschieht ja leider täglich in Deutschland, dass es so ist und auf der ganzen Welt sowieso, was würden Sie denen als erstes raten, wie man damit umgeht?
Die Frage kommt tatsächlich häufig. Ich glaube, es gibt nicht so einen richtigen, falschen oder richtigen Umgang damit. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden irgendwie. Das Wichtigste ist irgendwie ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Es geht irgendwie immer weiter. Ja, und irgendwie das Beste draus machen. Aber also es gibt kein richtig oder falsch da. Das muss man auch klar sagen.
Und haben Sie manchmal den Gedanken, oh, hoffentlich kommt es nicht wieder?
Nee, nicht so richtig. Also tatsächlich wäre es ja ab jetzt, es ist jetzt 13, 14 Jahre her, bin jetzt 13, werde dieses Jahr 14. Aber alles, was jetzt kommt, ist eine Neuerkrankung. Und klar, das Risiko besteht, ist vielleicht sogar höher als bei anderen. Aber ich meine, was soll ich machen? Also entweder es kommt oder es kommt nicht. Und ich finde, man muss sich da nicht täglich mit beschäftigen, weil beeinflussen kann man es eh nicht.
Das ist ein sehr, sehr positives, Denken. Maren, was hatten Sie denn damals eigentlich gewusst über diese Transplantation? Klar, dass Sie das sofort gemacht haben, das haben Sie ja eben auch gesagt und das ist ja, glaube ich, auch klar. Aber was haben Sie damals darüber gewusst und vielleicht für die, die immer noch ein bisschen zurückhaltend sind, oh, Transplantation, da muss ich Blut abgeben und was weiß ich alles, was ist das eigentlich genau? Wie haben Sie das erlebt und wie gesagt, was haben Sie darüber gewusst eigentlich?
Also ich habe natürlich am Anfang der Erkrankung auch die gleichen Bücher bekommen wie Lisanne. Ich habe mich auch zu dieser Zeit schon sehr irgendwie für Biologie interessiert und habe mich mit auch weiter belesen. Und von den Ärzten habe ich dann halt erklärt bekommen, dass sie mir das praktisch aus dem Knochenmark ja diese Zellen gewinnen wollen, nicht wie bei jetzt Erwachsenen, wo dann oft peripher wirklich Blut abgenommen wird, sondern bei mir war das tatsächlich eine Punktion am Beckenkamm. Aber sie haben mir auch gesagt, das wird unter Vollnarkose stattfinden. Von daher hatte ich da auch gar nicht so Angst vor irgendwelchen Schmerzen. Sie meinten, ja, danach wird es halt irgendwie ein paar Tage vielleicht so wie Muskelkater so ein bisschen wehtun. Genau, die Operation, also keine richtige Operation, aber der Eingriff an sich war auch wirklich entspannt. Ich durfte da sozusagen sogar auf die gleiche Station wie Lisanne und lag dann da auch 2 Tage, wo sie genau dann einfach diesen Eingriff gemacht haben. Und ich durfte dann nachmittags aber auch dabei sein, als die aufbereiteten Zellen dann direkt in Lisanne hineingeflossen sind. Also es war wirklich gar kein großes Problem. Ich habe gar keine Langzeiteffekte oder irgendwas davon. Das ist eine super kleine Sache und ja, sie hat Lisanne irgendwie das Leben gerettet.
Also kann man vielen Menschen, die das auch überlegen und die da vielleicht noch ein bisschen Manschetten haben, denen kann man sagen, das ist wirklich kein großer Aufwand. Und selbst wenn man dann ein Match ist und tatsächlich dann Knochenmark abgeben muss, dann ist das im Prinzip, ich sag mal, sehr, sehr harmlos.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt möchte ich Sie beide zum Schluss gern noch was fragen. Was ist Ihr, wir fangen mit Ihnen an, Maren, was ist Ihr größter Wunsch für die Zukunft? Jetzt habe ich Sie etwas überrascht.
Ja, das ist schwierig. Jetzt so im Allgemeinen, oder?
Im Allgemeinen. Was ist das? Ich glaube, Sie beide haben ja wahrscheinlich durch diese Erfahrung ein bisschen auch über das Leben gelernt, denke ich. Und ich stelle das bei vielen Gesprächen mit Patientinnen und Patienten fest, dass sich Ihr Verhältnis zum Leben dadurch geändert hat und dass sich Prioritäten verändert haben.
Ja, also ich glaube, es hat uns schon auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig es ist, auch einfach jeden Moment zu genießen. Wir haben auch in der Zeit von Lisans Erkrankung, wie ich finde, sehr, sehr schöne Momente gehabt. Unsere Eltern haben extrem darauf geachtet, dass es so viele kleine Sachen gab. Lisan hatte so einen Kalender, wo jeden Tag dann irgendwie kleine Sachen drin waren und dass man wirklich jedes kleine bisschen Freude irgendwie genießen kann. Und ich wünsche mir tatsächlich für die Zukunft, ich studiere ja Medizin, dass ich ja vielleicht auch in Zukunft ein paar Patienten mit Leukämie dann helfen kann.
Wollen Sie auch in diesen Bereich gehen?
Mhm, ja.
Cool. Lisan, wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich würde sagen, da bietet sich eigentlich Einsatz ganz gut an. Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem. Das gilt natürlich sowieso. Genau, aber dass man oder dass ich für mich auch einfach irgendwie ja das Leben genießen kann, meine zweite Chance gut nutze und ja einfach Spaß im Leben habe.
Und wissen Sie was? Genau das wünsche ich Ihnen beiden von ganzem Herzen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Sie gefallen mir ganz toll und es ist eine große Freude, Sie kennengelernt zu haben. Und ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie gesund sind, dass Sie glücklich sind und dass Sie das Beste, und ich sehe ja, Sie tun das Beste aus dieser Erfahrung machen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Unermüdlich. Denn Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.
Unsere kleine Rubrik intern, die beschäftigt sich mit Dingen, die rund um die José Carreras Leukämie Stiftung passieren und die sich immer wieder fleißige Menschen einfallen lassen, um der Stiftung zu helfen. Ich begrüße jetzt wieder einmal Frau Dr. Ulrike Serini, die Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie Stiftung. Und Frau Serini, ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr.
Vielen Dank und hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin.
Ja, wir wollen heute über eine Geschichte reden, eine Partnerschaft, die schon länger existiert. Und dabei geht es um mein Thema. Ich bin der klassische Langläufer. Nein, bin ich nicht. Also ich würde gerade mal 3-4 Kilometer, glaube ich, mitlaufen können. Aber es geht um einen Marathon und es geht um eine Partnerschaft. Es geht um eine Partnerschaft zum Münster-Marathon. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr darüber.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr, ich muss sagen, erneut der Charity-Partner des Münster-Marathons sind. Wir haben gelernt, dass das der viertgrößte Marathon in Deutschland ist. Er wird im Herbst diesen Jahres stattfinden. Und das Besondere an dieser Sache ist, dass es nicht nur an diesem einen Tag einen Marathon geben wird, sondern die Organisatoren starten bereits jetzt im Frühjahr sozusagen mit einem Countdown und vielen Aktionen, die im Vorfeld dieser Veranstaltung sind. Und das werden Veranstaltungen völlig unterschiedlicher Art sein. Da wird es einen Kinderlauf geben, da werden Firmen involviert. Und wir sind einfach all die Monate dabei und werden dann auch im Herbst vor Ort sein, am großen Tag, wenn dann tatsächlich der Marathon gelaufen ist.
Und solche Partnerschaften werden ja immer wieder an die Stiftung herangetragen. Das sind dann offizielle Partnerschaften. Und Frau Serini, wenn ich mir jetzt etwas überlege, bei mir wäre es, wie gesagt, wahrscheinlich nicht das Laufen, zumindest nicht so lang. Aber wenn ich mir jetzt so etwas überlege, kann ich mich dann an die José Carreras Leukämie Stiftung wenden? Und welche Kriterien muss ich erfüllen, dass Sie am Ende sagen, oh ja, das machen wir?
Also zunächst einmal kann sich natürlich jeder immer gerne an uns wenden mit allen tollen Ideen. Da freuen wir uns sehr. Spezielle Kriterien gibt es letztlich nicht. Für uns ist einfach bei all diesen Veranstaltungen wichtig, dass es ein gesellschaftliches Miteinander gibt, ist, dass es Gruppen gibt, die eine Idee haben und sagen, ich veranstalte etwas generell und mache die Carreras-Stiftung zum Partner. Oder dass man sagt, ich veranstalte etwas genau nur für die Carreras-Stiftung, um eben Geld zu sammeln und auf den Zweck aufmerksam zu machen. An der Stelle möchte ich tatsächlich auch mal betonen, dass für uns neben dem Spendensammeln immer ganz wichtig ist, dass wir unsere Botschaft und unsere Arbeit transportieren können. Insofern freuen wir uns einfach, wenn wir sichtbar werden, wenn die Leute in unserem Namen etwas tun oder für uns etwas tun und auf unseren doch sehr wertvollen Zweck aufmerksam machen.
Nun kann ich zum einen mitlaufen, dann gibt es ein Startgeld, das der Stiftung zugutekommt. Zum anderen kann ich aber doch auch einfach hingehen und sagen, ich schaue zu, wie die andere sehr, sehr lange laufen, Menschen, die die entsprechende Kondition haben. Und dann kann ich auch spenden, oder?
Selbstverständlich, das geht natürlich immer. Genauso wird es funktionieren, dass wir Teile der Spendengelder bekommen, aber auch Erlöse aus den vorangegangenen Aktionen. Ich habe gehört, es soll eine Aktion geben, bei der Mitarbeiter gegen ihre Chefs laufen. Und da gibt es dann wohl einen Sponsor, der uns für jeden gelaufenen Kilometer eine Summe bezahlt. Aber natürlich kann ich vor Ort entweder tatsächlich spenden, also Bargeld spenden, oder eine Überweisung ist natürlich auch immer möglich.
Und nun ist ja Münster zum einen Austragungsort dieses Marathons, aber zum anderen gibt es da ja auch eine Einrichtung bzw. eine Transplantationsstation, die die Stiftung schon länger unterstützt.
Auch das ist richtig. Das Klinikum Münster ist ein sehr langjähriger Partner. Wir haben dort schon viele Projekte unterstützt und Münster ist als Universitätsstandort natürlich sehr, sehr nah an der Forschung dran und auch ein sehr guter Forschungsstützpunkt. Und wir freuen uns immer, dass wir so viele gute Anträge haben und werden sicherlich auch in Zukunft Münster unterstützen.
Frau Dr. Serini, letzte Frage. Laufen Sie mit?
Nein, leider nicht. Ich würde maximal 10 Kilometer schaffen.
Oder wir beide würden gemütlich hinterherlaufen.
Vielleicht, wir können einen Spaziergang machen.
Also noch einmal, wann findet das jetzt genau statt und wo kann sich derjenige oder diejenige, die mitlaufen möchte und dabei sein möchte, wo können sie sich anmelden?
Also es gibt da eine eigene Homepage und der Marathon selbst wird am 3. September in Münster sein.
Wunderbar. Dann sehen wir uns dort. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen, wir sind ja immer noch am Anfang des Jahres 2023, und wünsche Ihnen und der Stiftung ein erfolgreiches Jahr.
Vielen Dank. Das wünsche ich auch allen Hörern.
José Carreras Leukämie-Stiftung, unsere Freunde.
Zu den treuesten Helfern von José Carreras gehört ein Publikumsliebling aus Irland. Christenberg immer wieder bereit, wenn es darum geht, der Stiftung unter die Arme zu greifen. Ähnlich wie seine Kollegen Peter Maffay oder David Garrett. Und ich habe ihn einmal gefragt, woher eigentlich seine außergewöhnliche Beziehung zur Stiftung seines Freundes José kommt.
Thank you. It's a real pleasure to be here supporting José Carreras for the 8th time. I learned a lot about leukemia and this terrible disease from the early days of coming here. And now that I'm a grandfather of 3 little children, it even comes more powerfully home when I watch some of those videos of those parents with the sick children. So I'm absolutely delighted to be able to do something to help.
Chris erzählt, dass er José Carreras immer wieder auch bei Fernsehsendungen getroffen hat. Und er erzählt, wie sehr ihn eines unserer Videos in der José Carreras Gala beeindruckt hat, das die Geschichte einer 6-köpfigen Familie erzählt hat, die bei einem ihrer Kinder gegen diese furchtbare Krankheit mutig ankämpfen musste. Da er selber, Christenberg, Großvater ist und man sich dann natürlich immer wünscht, dass alle gesund sind, hat ihn das in besonderer Weise betroffen und da hat er gesagt, das ist eine so gute Sache, da bin ich dabei, wenn José Carreras mich braucht. Christenberg ist ein Künstler, der eine ganz außergewöhnliche Beziehung zu Deutschland hat und ich habe ihn einmal gefragt, woher kommt das?
I think there's an old saying in show business, you can't expect your audience to love you unless you love them. And I've seen too many artists on stage shouting, hey, I love you, everybody, I love you. But genuinely here, I never forget the very first time I did a sort of at least a headline concert on my own. Was in Bonn, Cologne, beside the river, drinking beer and thinking, God, I love this place. It's gorgeous. I want to be a star here one day.
Chris erzählt, dass du als Künstler weißt, dass dich dein Publikum nicht lieben kann, wenn du es nicht zurückliebst. Er erinnert sich daran an ein erstes Konzert in Bonn und dass er danach am Rhein gesessen hat und sich dachte, ich liebe diesen Platz, das Bier und die Menschen und eines Tages möchte ich hier ein Star sein. Er sagt, ich habe mehr von Deutschland gesehen als viele Deutsche und dass er Deutschland auf seinen Reisen von vielen Seiten kennengelernt hat. Er hat Freunde hierhin gebracht, seine Familie mehrfach und er glaubt, dies ist ein außergewöhnliches Land mit außergewöhnlichen Menschen. Im Ausland denkt man nicht sofort daran, hier Urlaub zu machen, aber er sagt, er hat das allen seinen Freunden immer wieder empfohlen. Der großartige Chris de Burgh, ein Unterstützer der José Carreras Leukämie-Stiftung.
Aus Wissenschaft und Forschung.
Ich begrüße jetzt hier in unserem Podcast unermüdlich Professor Markus Metzler. Er ist am Kinderklinikum, am Universitätsklinikum Erlangen. Er ist stellvertretender Direktor, leitender Oberarzt und Abteilungsleiter der Onkologie und Hämatologie. Herr Professor Metzler, am 15. Februar ist Internationaler Kinderkrebstag. Als Leiter der Kinderonkologie am Klinikum in Erlangen sind Sie täglich mit dem Thema befasst. Wie hoch ist die Zahl der Kinder pro Jahr, bei denen Sie Krebs diagnostizieren müssen? Und vor allem, aus welchen Regionen kommen diese Kinder und wie lange sind sie dann bei Ihnen in Behandlung?
Wir behandeln jedes Jahr etwa 80 bis 90 neue Patienten mit einer Krebserkrankung, die aus einem großen Einzugsgebiet kommen. Das erstreckt sich hier ganz Norden von Bayern bis dann an die Grenzen zu den anderen Zentren in Würzburg und Regensburg, also das ganze Mittelfranken, Oberfranken, Teil von Unterfranken. Das heißt, die Familien kommen von weit her, was wiederum eigene Hürden sozusagen mit sich bringt. Die Heilungsquoten in der Kinderonkologie werden immer als günstig angesehen, weil wir 80% unserer Patienten heilen können. Bei manchen Leukämieformen sogar über 90%. Das ist natürlich ein großer Erfolg im Vergleich zu früheren Jahren und auch zu anderen Krebserkrankungen im Erwachsenenalter. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass einer von 5 Patienten oder einer von 10 mit Leukämie letztlich doch nicht gesund wird. Und da wir die Patienten gut kennen, sie lange begleiten, eine enge Beziehung haben, zeigt es auch, dass das eben nicht auch dann nur so eine positive Botschaft ist.
Wenn wir nun so ein paar Jahrzehnte zurückgehen, wie war das in den 60er, 70er Jahren, wenn Kinder Leukämie bekommen haben? Und wie ist seitdem die Entwicklung?
Das hat sich enorm entwickelt. 60er, 70er Jahre kann ich persönlich noch nicht mitsprechen, aber ich kann meinen Vorvorgänger zitieren, der hier angefangen hat, die Kinderonkologie aufzubauen in Erlangen. Und damals die Rückmeldung war von dem damaligen Direktor, was brauchen Sie überhaupt eine Kinderkrebsstation? Die Patienten versterben doch auf der Infektionsstation. Das ist ja gar nicht notwendig. Und das zeigt, glaube ich, ganz extrem, wie sich das gewandelt hat. Denn wenn Sie sich heute die Räumlichkeiten, die Personen, die da beteiligt sind, die Möglichkeiten in der Therapie und der Diagnostik ansehen, dann sieht man, dass das ein Quantensprung war. Und das hat sich ja auch bei den Überlebenszahlen, die von geringen 20-30% jetzt auf über 80% entwickelt haben, deutlich bemerkbar gemacht.
Nun kann ja auch die Leukämie wiederkommen. Gibt es da große Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen?
Wir haben ganz prinzipiell verschiedene Tumorarten bei Kindern und bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen herrschen ja Karzinome vor, also Tumore, zum Beispiel Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs. Bei Kindern sind es eher Tumore, die vom Knochenmark ausgehen, die von Weichgeweben ausgehen. Und demzufolge ist die Biologie und auch die Behandlung und auch die Rückfallraten doch eher unterschiedlich.
Herr Professor Metzler, lassen Sie uns über ein Medikament reden. Imatinib wird seit einigen Jahren bei Erwachsenen sehr erfolgreich in der Behandlung einer chronischen myologischen Leukämie, also CML, eingesetzt. Sie haben im Rahmen einer Studie, die 2017 veröffentlicht wurde, geforscht, inwieweit dieses Mittel auch bei Kindern eingesetzt werden kann. Wie ist denn da die aktuelle Situation?
Die Ergebnisse der Wirksamkeit sind sehr gut. Es kann sicher und erfolgreich bei Kindern eingesetzt werden. Aber interessanterweise, gerade bevor wir das Interview durchgeführt haben, habe ich mit einer Mitarbeiterin und einer Doktorandin Daten ausgewertet, wo es um das Wachstum von Kindern geht, das nämlich durch diese Medikamente, die als zielgerichtete Medikamente eingestuft werden, eben doch unerwünschte Wirkungen haben können, die es bei Erwachsenen nicht gibt, nämlich auf das Längenwachstum. Und das müssen wir uns viel genauer anschauen, weil es nicht nur darum geht, die Leukämie in Schach zu halten, sondern natürlich gleichzeitig auch, dass die anderen Organe des heranwachsenden Organismus nicht beeinträchtigt werden. Und da gibt es eben dann doch oft erhebliche Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern.
Herr Professor Metzler, Sie haben in einer anderen großen Studie mitgearbeitet, die ebenfalls 2017 veröffentlicht wurde. Darin wurde festgestellt, dass eine wichtige Ursache für Krebs bei Kindern und Jugendlichen eine erbliche Veranlagung sein kann. Können Sie das näher ausführen? Welche Therapien ergeben sich möglicherweise daraus? Und wie ist diese Forschungsrichtung in den letzten Jahren weiterverfolgt worden?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Das ist was, was sich auch in den letzten 5, 10 Jahren noch mal ganz erheblich verändert hat. Wir haben früher auch immer in den Aufklärungsgesprächen gesagt, ja, das ist reine Schicksal, dass ein Kind betroffen ist. Wir wissen heute, dass 10-15% der Kinder mit einer Tumorerkrankung im Kindesalter doch eine gewisse Veranlagung genetisch bedingt in sich tragen, so wie manche Menschen eher Bluthochdruck kriegen oder andere eher eine Hauterkrankung, so gibt es eben auch genetische Veränderungen, die dazu das Risiko erhöhen, dass man eine Tumorerkrankung bekommt. Und das hat natürlich schon wichtige Implikationen. Einmal direkt für die Behandlung, weil manche Patienten dann empfindlicher sind gegen die Behandlung und wir dementsprechend das einplanen müssen. Und natürlich dann auch für die Frage, wie ist das Risiko eines schweren Verlaufs oder eines Rückfalls und welche Bedeutung hat das für die Familie? Sind Geschwister möglicherweise auch betroffen? Und das kann man dann frühzeitig angehen und kann die Nachsorge oder die Vorsorge dementsprechend planen. Also das ist inzwischen ein Teil unseres Routineablaufs, dass die Patienten allen eine humangenetische Beratung angeboten wird. Und das ist da lernen wir noch sehr viel, da wird sich sicher noch vieles in Zukunft rauskristallisieren.
Nun ist Forschung, das wissen wir, langwierig und leider auch sehr teuer. Wie finanzieren Sie das und bekommen Sie genügend Geld, um Ihre Arbeit und Ihre Forschungen durchführen zu können?
Wir haben ja verschiedene Aufgaben. Zum einen die Krankenversorgung, das bedeutet die nach heutigem Stand bestmögliche Therapie unserer Patienten, die, sagen wir mal vereinfacht gesagt, von den Krankenkassen finanziert wird. Und dann gibt es die Aufgaben der Forschung und der Weiterentwicklung, die wiederum eher aus Drittmitteln, also von Stiftungen oder anderen Geldern finanziert werden muss. Und in beiden Bereichen sozusagen würden wir uns natürlich wünschen, dass die Kinderonkologie stärker bedacht ist. Aber worauf Sie sich jetzt beziehen, ist der Punkt der Unterfinanzierung der Regelversorgung. Und das ist ja zwar von der Politik erkannt, aber bisher die Gegenmaßnahmen noch nicht bei uns angekommen.
Herr Professor Metzler, Sie haben immer wieder das System der Fallpauschalen kritisiert, die den zeitlichen und personellen Mehraufwand bei der Behandlung von Kindern nicht abbildet. Können Sie das anhand von Beispielen anschaulich machen? Wie könnte vor allem auch dann eine Lösung aussehen?
Die Fallpauschalen, das sagt das Wort eigentlich schon, die zwei Probleme. Der Patient wird als Fall angesehen und es gibt Pauschalen. Und beides ist für Kinder aus unserer Sicht komplett ungeeignet. Das eine ist, dass Fälle immer angesehen werden als Prozeduren, die man in großer Zahl in wirtschaftlich schnellem Umsatz umsetzen kann. Herzkatheteruntersuchungen, Kniegelenksoperationen. Und das trifft auf Kinder eben nicht zu. Wir haben Kinder von 0 bis 18 Jahren und man kann sich vorstellen, dass man nicht ein Säugling oder ein Kleinkind einfach so zum MRT schicken kann oder erwarten lässt, bis eine Operation stattfindet. Das sind viel aufwendigere Verfahren. Und das andere ist, dass gerade in der Kinderonkologie eine Pauschale eigentlich nie diesen richtigen Fall abdeckt. Es gibt manchmal einfache Verläufe, wo alles so läuft, wie es funktioniert, und dann ist die Pauschale auch eine ordentliche Vergütung. Und dann gibt es natürlich gerade in der Onkologie sehr viele komplizierte, schwierige Fälle. Und die sind durch die Fallpauschalen überhaupt nicht abgedeckt. Und damit laufen wir immer vorausschaubar in ein Defizit. Und das Schlimme daran ist ja nicht, dass es um die Zahlen geht, sondern dass das nachher sich übersetzt in Stellenstreichungen, in Stellenkürzungen. Und das ist das, was uns
auf einer Ärgerskala von 0 bis 10, Herr Professor Metzler, wie sehr ärgert Sie das?
Naja, um die 10 noch offen zu lassen, das ist schon was, was einen mürbe macht. Das ist eigentlich das Schlimme dabei. Wir leiden da alle darunter und wir müssen es übersetzen an unsere Mitarbeiter, an unsere Patientin, obwohl dieser Zustand ja eigentlich nicht tragbar ist. Es ist kaum erklärbar, warum man nicht Kindern mit einer Krebserkrankung einfach so viel Finanzierung zugesteht, wie es braucht. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und von daher, das kommt schon nah an die neuen Dreiviertel dran.
Also mir erscheint, ehrlich gesagt, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, mir erscheinen die Summen, die staatlich zur Verfügung gestellt werden, nicht so wahnsinnig hoch. Kann es wirklich daran scheitern?
Nein, das ist das fast schon Tragische daran. Wir haben das für die Kinderonkologie kalkuliert. Es sind wenige Millionen, die dort einen Riesenunterschied machen würden. Und das ist ja einerseits kein großer Betrag und andererseits scheitert es daran, das einfach mal so aufzusetzen, dass wir über dieses Thema und nicht mehr sozusagen uns Zeit und Nerven verbrauchen müssen.
Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem. Das ist das Motto von José Carreras, das ihn seit vielen Jahrzehnten antreibt, die Leukämie heilbar zu machen. Und jetzt stelle ich Ihnen, Herr Professor Metzler, eine Frage, die stelle ich allen Experten hier. Wie weit sind wir Ihrer Meinung nach von diesem Ziel entfernt, dass Leukämie heilbar wird, wirklich immer und bei jedem?
Wir sind schon viel weiter und Leukämie muss heilbar werden, ist mein täglicher Ansporn. Wenn man immer und bei jedem verspricht, dann denke ich natürlich auch an die Patientinnen und Eltern, wo es auch mal nicht so ist. Und das fällt mir schwer, was zu versprechen, was man am Ende nicht einhalten kann. Aber was man versprechen kann in der Kinderonkologie, ist, dass wir alles daran setzen, dass wir dahin kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir guten Gewissens sagen können, was möglich ist, das haben wir getan. Und das darf nicht am Geld scheitern. Und da helfen die Carreras Stiftung und die Spender, die dieses Geld zur Verfügung stellen, natürlich dieses Gap, dieses Delta aufzufüllen. Und da bin ich extrem dankbar für.
Lieber Professor Metzler, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit im Interesse der Forschung, aber vor allem natürlich im Interesse der Patienten allen Erfolg dieser Welt. Bedanke mich für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung. Die nächste Folge erwartet Sie und erwartet euch im Mai zum Weltblutkrebstag am 28.05. Wir alle sagen Danke für Ihre großartige Unterstützung und das letzte Wort hat auch heute wieder José Carreras.
Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem.
Die José Carreras Leukämie Stiftung freut sich über Ihre Spende. Die Kontonummer und andere Möglichkeiten zu spenden finden Sie auf unserer Website www.carreras-stiftung.de.